Ich begrüße Sie wieder zu dieser Vorlesung. Ich habe absichtlich die Tafel in der Mitte nicht ganz gelöscht, weil mir am Schluss dann aufgefallen ist, dass das, was da steht, ein ganz gutes Beispiel ist, um anzuknüpfen an unser Thema der Hermeneutik von der letzten Stunde. Und zwar ist es offensichtlich aus einer Vorlesung, die halt heute Vormittag war wahrscheinlich, über Aristoteles. Was da steht, sind vier Begriffe. Causa materialis, causa formalis, causa efficiens und causa finalis. Also lateinische Ausdrücke. Und diese vier Begriffe... Kann man, da nimmt man rein.
Die Tür ist irgendwie zugesperrt.
Interessant. Ja, dann. Gut, dann werden wir uns alle verkühlen. Oder halt. Nächste Woche ist egal, wenn alle krank sind.
Na, vielleicht machen wir es sogar bald auf.
Ja,
sonst
kann ich eben, wenn man kommt.
Na gut. Okay. Also ich habe das jetzt absichtlich nicht gelöscht, aus folgendem Grund. Ich würde Sie bitten, nachzudenken, was Sie bei dem Wort Ursache oder ja Ursache assoziieren. Ob Sie da vier verschiedene Begriffe assoziieren oder nur einen im Großen und Ganzen. Also wenn Sie sagen, etwas ist die Ursache von etwas, dann ist meine Vermutung, dass Sie nur eine von diesen, nämlich dritte Bedeutung, assoziieren. Im heutigen Deutsch hat das Wort Ursache vor allem die Bedeutung, dass etwas anderes bewirkt. Nicht? Ein Prozess hat seine Ursache darin, dass eine notwendige und hinreichende Bedingung für diesen Prozess gegeben ist. Der Aristoteles hat vier Ursachen unterschieden. Causa heißt Ursache. Also das lateinische Wort Causa heißt einfach Ursache. Und das war die Terminologie im aristotelisch geprägten lateinischen Mittelalter. Die lateinischen Ausdrücke für das, was Aristoteles unterschieden hat. Also er hat vier Ursachenbegriffe unterschieden. Die Causa materialis, die Causa formalis, die Causa efficiens und die Causa finalis. Deutsch, eine Materialursache. Die Ursache für etwas liegt in dem Stoff, in dem Material, das zugrunde liegt. Zweitens die Causa formalis, die Ursache von etwas, zum Beispiel dafür, dass Veilchen blau sind. Also das ist ein altes Beispiel, liegt in der Form der Veilchen, der inneren Form des Veilchens. Die Causa finalis, die dritte lasse ich jetzt beiseite, vorläufig, die Causa finalis bedeutet, die Ursache von etwas liegt in der Zukunft. Also im Zweck, im Ziel von etwas. Also die Teleologie ist damit gemeint, dass etwas auf etwas hin sich entwickelt oder wächst oder sich gestaltet oder gemacht wird. Also die Ursache für einen Tisch liegt materialiter im Holz oder in dem Material, aus dem man ihn macht, formaliter in der Funktion, finaliter darin, dass jemand die Idee hat von einem Tisch und dann macht er einen Tisch. Also zuerst ist die Idee und dann ist der Tisch sozusagen. Finalis. Alle drei, die ich jetzt genannt habe, bestimmen normalerweise nicht mehr unsere Assoziation mit dem Wort Ursache, Causa, sondern nur die dritte, die Causa Effizienz. Etwas bewirkt direkt etwas anderes. Warum ist das für mich jetzt, warum habe ich es nicht gelöscht? Also warum finde ich, das ist ein Beispiel für unser Thema der Hermeneutik? weil schon bei so einem einfachen Wort wie Ursache, und wenn man nur in einem Kulturzusammenhang bleibt, dem europäischen, philosophischen, traditionellen Kulturzusammenhang bleibt, offensichtlich das Verstehen des Wortes nicht selbstverständlich ist. Also man muss erklären, was Aristoteles mit den vier Ursachen gemeint hat. Warum muss man das eigentlich heutzutage erklären? Weil vor 300, 400 Jahren eine Grundsatzdiskussion darüber stattgefunden hat, was die wirklichen Ursachen sind für Natursachverhalte. Und da hat der Vorschlag oder die Theorie von Francis Bacon damals in seiner neuen Wissenschaftsauffassung sehr gegriffen oder hat eigentlich den späteren Diskurs vollständig bestimmt. Francis Bacon hat gesagt, die anderen drei kann man und muss man eigentlich wegstreichen aus der Weltbeschreibung. Die Causa Finalis ist eine fromme Illusion, das ist etwas, was man gar nicht wissenschaftlich erforschen kann. Die Causa Formalis hat mit der Substanz, mit dem Essentialismus zu tun, aristotelischen Vorstellungen. Und die Causa Materialis muss man übersetzen können in eine Effizienz. Also nur die Wirkursache ist das, was wissenschaftlich als Ursache gelten soll. Das hat sich durchgesetzt in der neuzeitlichen Wissenschaftsauffassung generell und verhindert oder erschwert jedenfalls durchaus unser Verständnis beim Lesen von Texten, die sonst ja ganz normal europäische Tradition sind, aber das denken wir nicht mehr. War das jetzt irgendwie verständlich? Und auch, warum ich das als Beispiel stehen lasse? Ich lösche es jetzt weg. Ich will nur damit sagen, das ist genauso europäische Tradition wie die neuzeitliche, aber es ist eben vorneuzeitlich. Und wenn wir nun mit einer nicht-europäischen Tradition und deren Grundbegriffen zu tun haben, wie zum Beispiel Wahrheit, Ursache, Gerechtigkeit oder dergleichen, dann treten ähnliche, aber wahrscheinlich erwartbar noch schwierigere Interpretationsfragen auf. Ich habe zur Hermeneutik letztes Mal diese zwei Stufen des Nichtverstehens und dann des Missverstehens, das Missverstehen als eine Stufe bereits des Verstehens skizziert, und zwar hauptsächlich nach dem Vorschlag von Elmar Hohenstein mit den Daumenregeln. Haben Sie dazu noch Fragen? Dann würde ich das Thema abschließen mit einem kleinen Blick auf mögliches Verstehen. Und den kleinen Blick nur insofern skizzieren, als ich eine Idee Ihnen vorstellen möchte, die in der hermeneutischen Tradition einen Namen bekommen hat, vor etwa 200 Jahren, ja, unterdessen fast 200 Jahren, der hermeneutische Zirkel wurde das genannt. Mit einem nicht ganz geglückten Ausdruck, Zirkel. Nicht ganz geglückt ist der Ausdruck deswegen, weil man beim Zirkel, beim Kreis an etwas denkt, was tatsächlich in sich geschlossen ist. Und die meisten, oder eigentlich alle, die das dann beschreiben, was da gemeint ist, beschreiben eher eine Spirale als einen Kreis. Etwas, was weitergeht und sich nicht direkt schließt. Aber es hat schon einen Grund, warum man das einen Zirkel genannt hat. In der Hermeneutik-Diskussion taucht immer wieder auf, der hermeneutische Zirkel sei eigentlich der Schlüssel zum Verstehensbegriff. Und es hat schon einen Grund, weil es sich nämlich sozusagen immer um ein gegenseitiges Verhältnis handeln soll. Ich stelle Ihnen das vor nach einem Autor, der 1970er Jahre, Thomas Seebohm, der hat das nach meinem Dafürhalten eigentlich sehr schön beschrieben, worum es geht. Beim hermeneutischen Zirkel insgesamt sagt man ja, ja, das ist das Problem, dass man immer das Ganze nur in den Teilen hat. Also man hat zum Beispiel ein Gedicht und dieses Gedicht besteht aus vier Strophen und diese vier Strophen bestehen jeweils aus Zeilen und die Zeilen bestehen aus Wörtern und die Wörter bestehen aus Buchstaben. Also am Schluss hat man eigentlich nur Buchstaben, aber die Buchstaben in der Summe ergeben nicht den Sinn des Gedichts, sondern der Sinn des Gedichts, das Ganze geht über diese einzelnen Buchstaben hinaus. Es ist der Sinn, ist das Ganze mehr als die Summe der Buchstaben, die Summe der Teile. Ja? Also beim Sinnverstehen eines Textzusammenhanges hätte man immer etwas Ganzes vor den Augen, das müsse man verstehen, aber dieses Ganze hat man nicht anders gegeben als in Einzelheiten, die miteinander nicht unbedingt einen Sinn ergeben. Also die Summierung der Teile ergibt nicht den Sinn des Ganzen. Das sei das Problem. Und Thomas Seebohm sagt dann da, na, eigentlich geht man immer von mehreren Relationen aus. Ich referiere Ihnen seine vier Relationen. Er sagt, wir betrachten immer das Verhältnis von Textteilen und Textganzem. Also wenn Sie wieder an irgendein beliebiges Gedicht denken, dann können Sie die Textteile herunterbrechen sozusagen bis zu den einzelnen Buchstaben. Auch die sind Textteile, aber die Wörter sind schon größere Textteile und die Textteile zum Textganzen ergeben sozusagen die erste Stufe des Sinns. Dabei, sagt Seebohm, kann man nie stehen bleiben, denn wir müssen auch untersuchen das Verhältnis zwischen einer Sprache, zweitens also zwischen einer Sprache und einem Text, also einem bestimmten Teil in dieser Sprache. Also wiederum beim Gedicht, es ist ein deutsches Gedicht, sagen wir mal in deutscher Sprache und hat irgendwie mit der Logik des Deutschen zu tun, oder wir müssen die Logik des Deutschen kennen, um den Text zu verstehen. Also das Verhältnis nicht, das weist dann schon über die Buchstaben und Wörter hinaus und geht auf die Sprache als das Ganze, der Text wieder nur als ein Teil dieser Sprache. Dann drittens das Verhältnis zwischen dem Autor als einer Ganzheit von Sinngehalten und dem Text als einem dieser Sinngehalte. Das liegt auf der Hand, wiederum bei einem Gedicht zu fragen, wenn man etwas nicht versteht oder einen Sinn herauskriegen will, der nicht selbstverständlich auf der Hand liegt, dass man fragt, was hat der Autor überhaupt zu sagen oder welche der Autor als Gesamtheit sozusagen. Nun ist aber der Autor als Gesamtheit auch nur ein Teil, kann auch nur als ein Teil gesehen werden und nicht als Ganzes, innerhalb eines zeitlichen Zusammenhangs, aus einem Zeitgeist heraus, aus einer Epoche etc. Also das Verhältnis, sagt Seebohm, viertens, zwischen dem kulturellen Gesamtkontext und dem darin entstandenen und weiterwirkenden Text. Diese vier Relationen sind jeweils zirkelhaft in gewisser Weise, weil woher kennen wir das eine und das andere? Das ist eine gewissermaßen spiralige Entwicklung oder zirkelhafte Entwicklung. Woher kennen wir den Autor? Ja, nur wiederum aus seinen Texten. Woher kennen wir die Sinngehalte eines kulturellen Zusammenhanges? Auch wiederum nur aus der Gesamtheit der Texte, die darin entstanden sind. Woher kennen wir die Sprache? Wiederum nur, oder die Logik des Deutschen, wiederum nur aus der Gesamtheit aller uns begegnenden deutschen Texte und so weiter. Also es ist jeweils zirkelhaft, aber mir ist wichtig jetzt dabei zu fragen, ob man an der Stelle, wo Sebom aufhört, mit seinen vier Punkten aufhören darf. An dieser Stelle hören nämlich relativ viele hermeneutische Reflexionen auf, dass sie sagen, naja, was wir haben als Sinngehalte, das sind Texte, Texte in bestimmten Sprachen, Sprachen in bestimmten Kulturen, und das ist das Letzte. Also wir können eigentlich mit diesen vier Relationen, liegt das nahe zu denken, eigentlich immer nur Texte innerhalb einer Sprache bzw. innerhalb einer Kultur verstehen. Ich denke, dass man einen fünften Schritt, und den auch noch wie einen Zirkel sozusagen, hier einführen kann oder auch soll, nämlich die Sinngehalte, die sich erschließen, wenn unterschiedliche Kulturen miteinander in Kontakt kommen. Also wenn sie sich austauschen bei Übersetzungen beispielsweise, die transkulturell sind und wo die übersetzten Texte dann ganz anders weiterwirken, als sie im ursprünglichen Herkunftskontext gewirkt haben, etc. Also bei einer interkulturellen Herangehensweise, und die scheint mir unvermeidlich zu sein, müsste man eine fünfte Relation nennen, zwischen den verschiedenen kulturellen Kontexten und dem in einem Text ausgedrückten Sinngehalt oder Sachverhalt. Und man müsste letztlich auch noch von dem Wort Text in den Assoziationen, die ich jetzt auch artikuliert habe, Abstand nehmen. Ich habe Text vorhin beschrieben als ein Gebilde, das letztlich aus Buchstaben besteht, die möglicherweise irgendwo geschrieben sind oder gedruckt sind, und das ist zu wenig. Also Text dürfte nur eine Metapher sein für alles, was irgendwie Sinngehalte zum Ausdruck bringt. Also wenn hier Text steht, und bei den meisten hermeneutischen Autoren steht Text an sehr vielen Stellen, darf man nicht sich darauf beschränken, damit nur Dinge, die aus Buchstaben bestehen, zu assoziieren. Also das ist eine bestimmte Form von Text, eine bestimmte Art von Text, aber auch sprachlich, wortsprachliches, gestisches, gebautes Sinngebilde ist ein Text, in dem Sinn, wie eine Kulturhermeneutik eigentlich ihn zum Gegenstand hat. Also man müsste da vorsichtig sein. Ich glaube, dass die Hermeneutik, auch die europäische Hermeneutik-Tradition, sehr reich ist in diesen Reflexionen auf Texte, aber man darf sich da nicht darauf verlassen, dass es sich immer bei philosophisch relevanten Fragestellungen etwa immer nur um schriftliche Texte handelt. Ja, das war jetzt ein kurzer Nachtrag und ein Vorschlag.
Kunst.
Auch Kunst, ja, ja. Gemachte Sinngebilde, auch gebaute. Also ist zum Beispiel eine Kathedrale ein Text? Sind die Proportionen von St. Stephan oder des Straßburger Münsters ein Text? Selbstverständlich.
Ein Text?
Ein Text. Ein Text in diesem Sinn. Auch das sind Einzelheiten, Sinngebilde. Inwiefern ist eine Kathedrale oder die Höhle von eine Höhlenmalerei Altamira ein Text? Oder kann ein Text sein? Soll als Text interpretierbar sein?
Bitte? Das ist klar, dass in Jagdszenen, das sind natürlich Mitteilungen, aber
also die Höhlenmalerei ist zugestanden, Die Kollegin sagt, das sind Mitteilungen, Jagdszenen, sein Text würde Ihnen als Text einleuchten, aber die Kathedrale nicht. Okay, das ist allgemein so. Warum meine ich, dass die Kathedrale von Straßburg oder Notre Dame de Paris oder die großen Kathedralen Texte, als Texte verstanden werden können? Sie stellen Szenen dar, ja, das ist auch wahr, aber nicht nur das, meine ich. Ja?
Vielleicht im symbolischen Charakter?
Symbolischen Charakter?
Ja, im humanistischen Zusammenhang, ja? Also, dass etwas sprachlich gefasst wird, auch wenn es jetzt nicht in Sprache dargestellt ist.
Es ist gebaut, gebautes Sinngebilde. Also ich rede auch nur von den Proportionen jetzt. Nicht von jedem einzelnen Stein. Aber es ist ein gebautes Sinngebilde. Und jetzt die Kathedralen, ich meine, das ist auch nicht auf die Kathedrale zu beschränken, sondern würde, und auch nicht nur auf Sakralbauten zu beschränken, sondern viele solche Gebilde. Aber bei der Kathedrale, bei der europäischen Kathedrale ist die Sache relativ gut dokumentiert und relativ gut untersucht. Da ist es sozusagen, liegt es fast auf der Hand. Die Theorien der Architekten waren zu ihrer Zeit kosmologische Theorien. Also was sie gebaut haben oder was sie bauen wollten, also das kann man auch nachlesen, dass sie das bauen wollten, war sozusagen das Abbild des Kosmos. Also sie haben sich auch verstanden, und solche Zeugnisse gibt es aus der Zeit, wo die Kathedralen gebaut wurden. Sie haben sich verstanden als menschliche Nachahmer der Schöpfung. Also was sie da gebaut haben, sollte richtig gebaut sein im Sinn des Universums, ihres kosmologischen Weltbilds. Gott ist der Architekt des Universums, die Architektur des Hauses, das da perfekt sein soll, muss dem entsprechen. Wie ist das nachvollziehbar? Also worin zeigt sich so etwas? In den Proportionen. Ich habe bewusst vorhin das Straßburger Münster erwähnt, weil es da eben auch sehr gut dokumentiert ist. In den Proportionen, habe ich gesagt. Welche Proportionen? Das sind wohl auch Aufriss- und Grundrissmaßverhältnisse bis ins Detail, aber es ist auch die Erstreckung der Breite und der Länge gedacht, und diese Erstreckungen insgesamt, diese Baulogik dieser Kathedrale soll dem Weltall, dem Kosmos entsprechen, und zwar in wesentlichen Dingen. Also es sollen 12er-Verhältnisse sein, es sollen 7er-Verhältnisse sein, die werden gebaut. Und warum sind diese 7er- oder 12er-Verhältnisse richtiger als andere Verhältnisse? Warum ist der goldene Schnitt eine so herausragende Proportion? Weil sie die Logik des Kosmos wiedergeben. Also man kann... Das ist jetzt nicht ein Thema, das ich breit ausführen will, aber vielleicht gebe ich auf der Homepage doch noch ein oder zwei Literaturhinweise in der Richtung, wo Sie das näher nachlesen können. Man kann nachvollziehen, dass die richtige Ordnung der Welt und die richtige Ordnung der Gesellschaft in der Kathedrale sichtbar sind. Sichtbar und erlebbar sind. Das soll gebaut werden. So, dann ist, wenn das so war, und es scheint so, dass das so war, dann ist das ein Text. Dann ist die Kathedrale in diesem Sinn ein Text. Und nicht nur die Kathedrale, sondern auch das Minarett oder die Kuppel von Florenz. Das sind Texte in dem Sinn, dass sie aus ihrem Kulturzusammenhang verstanden werden können und müssen, um sie zu verstehen.
Ist das so eine Art Heterotopie?
Heterotopie.
Diese Vollkommenheit.
Richtig.
Wer? Primitive Stämme haben eben, also er verwendet das Wort.
Wer?
Foucault.
Ah, Foucault, ja.
Er verwendet das Wort.
Ja.
Und sagt, haben eben damals also extra für Frauen ein Haus gebaut, die gerade irgendwie schwanger sind.
Ja.
Oder eben, und das sind eben auch, ist auch nur aus diesem Kulturkontext zu verstehen. Und es ist dann auch ein Text.
Das sind Texte in dem Sinn.
Ja,
ja, ja, richtig.
Damit vergleichen.
Ja, ganz genau. Genau so meine ich es auch. Also ich habe jetzt die Kathedralen genommen, weil mir die so einleuchtend zu sein scheinen schon lange. Aber in der Ethnologie findet man die gleichen Beschreibungen. Also Dörfer werden gebaut.
Ja.
Ja, es gibt zum Beispiel Beschreibungen eines Volkes aus im heutigen Kolumbien, im nördlichen Südamerika. Die sehr explizit in der Richtung sind, nicht nur die Häuser, wie man sie baut, sondern auch wie die Häuser zueinander geordnet werden, wie das Dorf und dessen Abstand zum Wild, Wald ist
das
und so.
Das ist auch dieses Jesuitendorf, das in Südamerika entstanden ist.
Auch das, ja. Also dafür gibt es viele Beispiele und das alles müsste man eigentlich dann sich überlegen mit solchen Relationen, wie das da von Sebaum für Texte artikuliert worden ist. Das sind sinnvolle Hinweise, immer sind es Verhältnisse vom Teilen zu Ganze. Aber worin das Ganze besteht, wenn man über eine Kultur hinausgeht und interkulturell sozusagen die Sache ansieht, das ist auch immer problematische Frage. Ne? Aber die Frage ist sinnvoll. Darauf wollte ich noch hinweisen. Aber genauso denke ich das. Ja. Ja. Gut, das war noch zum letzten Mal mehr. Dazu steht auch noch einiges im Buch. Aber ich möchte zu meinem letzten Thema kommen und habe dazu auf der Homepage zwei Fragen formuliert. Ich habe das Thema benannt zu Beginn des Semesters, Funktionalität von Philosophie, und die eine Frage, die dort steht, als mögliche Prüfungsfrage, werde ich überhaupt nicht behandeln heute. Die erste nämlich, weil man sie gar nicht kurz behandeln kann und lang geht eben auch nicht mehr. Also die eine Frage, die ich nicht behandle, nenne ich wenigstens. Das war die Frage, welche Rolle spielt Philosophie in unterschiedlichen kulturellen Räumen? Ja, Sie können etwas darüber nachlesen, wenn Sie diese Frage interessiert, in dem Buch, aber erst im letzten Teil eigentlich des Buches, wo ich versuche, so Grundzüge der chinesischen, der alten chinesischen, nur der alten, also nicht der neuzeitlichen oder der gegenwärtigen, der indischen und der arabisch-islamischen Philosophie zu kennzeichnen. Dort bin ich etwas auf diese Frage eingegangen. Ich will sie nur kurz skizzieren. Es ist auffallend, dass die chinesischen klassischen philosophischen Texte wenig metaphysische Reflexion enthalten. Dafür gibt es eigentlich nur die eine Ausnahme des Taoismus. Die frühen Texte des Taoismus sind auch an metaphysischen Fragestellungen offensichtlich interessiert, aber das ist die einzige Richtung. Generell ist die Metaphysik nicht etwas, was die klassische chinesische Philosophie auszeichnet. Hingegen in der indischen liegt es auf der Hand, die Upanishaden, also die frühesten Texte der indischen Philosophie, die Upanishaden kommen ununterbrochen auf metaphysische Fragestellungen zu sprechen. Und bei den Griechen ist es ähnlich. Auch die griechischen Grundfragen der Philosophie sind sehr stark an der Metaphysik orientiert. Es ist weiterhin auffallend, dass das auch für andere Bereiche gilt. Chinesische Philosophie wiederum der klassischen Zeit hat nicht ein sehr großes auffallendes Interesse an Logik oder an Erkenntnistheorie. Also auch die Fragen nach Wahrheit, Erkennbarkeit, da sind wieder eine andere Gruppe chinesischer Autoren, die Ausnahme, also nicht die Taoisten, sondern die Mohisten, bei denen das sehr stark ist. Es gibt auch natürlich eine Logikentwicklung in der frühen chinesischen Tradition, aber sie ist nicht dominant. Was dominiert, und zwar bei allen chinesischen klassischen Schulen, sind Fragen des richtigen Lebens. Also Fragen der Ethik im weitesten Sinn und auch der Ästhetik, der Staatslehre, der Ethik, das sind die Fragen. Also der praktischen Philosophie, könnte man sagen. Metaphysische Fragen werden im Konfuzianismus, im klassischen Konfuzianismus geradezu explizit abgewehrt, aber die ethischen Fragen, die moraltheoretischen Fragen sind dominant. Also die tauchen ununterbrochen auf. Die sind weniger dominant in der indischen Tradition und auch nicht so dominant in der griechischen. Woher kommt das? Also woher kommt das, dass so Grundfragen des Philosophierens, die Fragen nach dem, was eigentlich existiert in der Wirklichkeit, also die metaphysische Grundfrage, was man eigentlich wissen kann, die erkenntnistheoretische, so unterschiedlich gewichtet werden in den verschiedenen Kulturen? Das wäre diese erste Frage gewesen und die führe ich jetzt nicht aus. Ich wollte nur darauf hinweisen, wenn Sie das interessiert, können Sie im Buch schon etwas finden, auch Literaturhinweise, aber ich übergehe sie jetzt, sondern gehe zur zweiten, dort als Prüfungsfrage formulierten Frage. Was hat eigentlich interkulturelle Philosophie, welche Perspektiven erschließt sie oder welche Ideen werden da neu gefasst, wenn es sich um die Begründung von Normen handelt? Und ich habe geschrieben, am Beispiel der Menschenrechte steht dort. Ne? Und dem Beispiel möchte ich jetzt etwas nachgehen. Als Text habe ich Ihnen heute nur verlinkt einen englischsprachigen Aufsatz von mir, der dieses Thema behandelt. Im Buch wird das Thema, ja, ab Seite 163, und ich will nur die erste Hälfte von dem, was da im Buch, wovon da im Buch die Rede ist, heute besprechen. Ich gehe von einer Feststellung aus, die Göller vor kurzem oder vor nicht langer Zeit so formuliert hat. Die Menschenrechtsthematik hat nicht nur in der aktuellen Tagespolitik, sondern in den Politik-, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie in der Philosophie Hochkultur. Ende des Zitats. Ich möchte dem teilweise widersprechen. Ich glaube auch, dass die Menschenrechtsthematik in der aktuellen Tagespolitik Hochkonjunktur hat, auch in der Politikwissenschaft, in Rechts- und Sozialwissenschaften, aber mir scheint sie nicht in der Philosophie Hochkonjunktur zu haben. Also in der Philosophie zumindest nicht in dem Sinn Hochkonjunktur der Menschenrechtsproblematik, als etwa die Frage gestellt wird, sind Menschenrechte philosophisch begründbar? Dass das Thema der Menschenrechte in philosophiehistorischen Betrachtungen immer wieder vorkommt, das stimmt schon, aber die Begründungsfragen von Menschenrechten sind wesentlich weniger thematisiert, als das eigentlich der Fall sein könnte und ich glaube auch sollte. Und das liegt teilweise, glaube ich, an Inkonsistenzen, zunächst der Praxis, des praktischen Verhaltens, nämlich des politischen praktischen Verhaltens im Zusammenhang mit Menschenrechtsvorstellungen. Es gibt natürlich Einflussnahmen, und da ist ja das, was Göller da, worauf Göller hinweist, die aktuelle Tagespolitik aufschlussreich genug. Es gibt Einflussnahmen politischer Art, das ist selbstverständlich, das wissen wir alle, dass Menschenrechtsideen globalisiert, universalisiert werden sollen in der politischen Welt, dass staatliche Autoritäten auf andere Staaten einen Einfluss ausüben und dergleichen in verschiedener Weise. Das kann diplomatische Verfahren beinhalten, es kann auch wirtschaftliche Sanktionen beinhalten und es kann auch militärische Interventionen geben, die mit dem Hinweis auf Menschenrechte begründet oder auf die Verteidigung oder Herstellung von Menschenrechtspraxis begründet werden. Warum meine ich, dass da Inkonsistenzen auftauchen oder Inkonsistenzen der Praxis ein Problem sind? Also das ist ja, hat eigentlich mit der Philosophie auch noch nicht wirklich was zu tun, aber es ist wichtig für die Reflexion, für die philosophische, wenn man sich das vergegenwärtigt. Inkonsistenzen werden ununterbrochen im Zusammenhang mit Menschenrechten konstatiert, nämlich aus verschiedensten Regionen dieser Welt, wo dann Reaktionen erfolgen, derart, dass man sagt, diese Menschenrechtsideen, die Verbreitung der Menschenrechtsideen ist nichts weiter oder sei nichts weiter als ein in sich gar nicht einmal schlüssiges, aber als ein Propagandamittel für anderes. Also es ginge gar nicht um die Menschenrechte, sondern diese Verbreitung von Menschenrechtsideen sei nur ein Propagandamittel des industrialisierten Nordens oder Westens, westlicher Staaten, die damit ihre Einflussmöglichkeiten in anderen Regionen ausspielen oder einsetzen, verstärken wollen. Solche Reaktionen gibt es aus verschiedenen Gegenden unserer Erde immer wieder, also ganz explizit aus dem arabisch-islamischen Raum, das ist, liegt fast auf der Hand, aber genauso aus Ostasien, aus dem konfuzianisch bestimmten ostasiatischen Raum etc. Was ist dran? Und inwiefern handelt es sich, oder gibt es vielleicht wirklich einen Grund anzunehmen, oder gibt es Indizien dafür, dass da eine gewisse Doppeldeutigkeit im praktischen Verhalten derjenigen, die die Menschenrechte für universell einfordern, als universell einfordern, gegeben ist. Ich möchte Sie auf einen einzigen Fall hinweisen, der mir das ganz eklatant zu belegen scheint, dass diese Kritiker recht haben, eklatanter zu belegen scheint als etwa, sagen wir mal, im Kalten Krieg die westlichen Positionen der Menschenrechte gegen die östlichen, also gegen die osteuropäischen oder sozialistischen Konzeptionen noch eklatanter, aber fast nie erwähnt in der Öffentlichkeit oder in den Medien, ist es doch, wenn, denken Sie, ob es auf dieser Welt einen Staat gibt, der keine Menschenrechtskonvention bisher anerkannt hat. Keine, also überhaupt keine, nicht nur bestimmte nicht, sondern überhaupt keine. Und der monokonfessionell ist, der seinen Bürgern also keine Religionswahl zuschreibt oder freilässt, und der drittens bei sehr vielen Gelegenheiten die Freiheit der Religionswahl international einklagt. Diesen Staat gibt es, es ist der Vatikan. Also der Vatikan hat keine, ist der einzige monokonfessionelle Staat auf dieser Welt und hat keine solche Anerkennung jemals ausgesprochen, hat nicht diese Verträge ratifiziert oder dergleichen, hat auch nicht eine Verfassung in dem Sinn, aber es gibt ihn und er wirkt auch als staatliches Gebilde und setzt sich für ein Menschenrecht ein. Wenn es so etwas gibt, nun ist das nicht es ist nicht so militärisch oder ökonomisch bedeutsam wie andere Staaten. Gemeint ist ja bei der Kritik an der Einseitigkeit oder an der Nichtschlüssigkeit von Menschenrechtsargumenten. Gemeint sind da ja normalerweise die USA oder westeuropäische Länder. Aber man muss sich das einfach vom Konzept her denken. Es ist möglich, die Menschenrechte sozusagen oder bestimmte Menschenrechte einzufordern, ohne sie selbst sozusagen explizit zu ratifizieren. Viel bedeutsamer als dieses Beispiel ist es natürlich der andere Vorwurf, und das ist auch eine praktische Inkonsistenz, der darin besteht, dass man sagt, die Einforderung der universal geltenden Menschenrechten wird ja stets kalkuliert gemacht. Also nicht nach Maßgabe dessen, wo diese Menschenrechte verletzt werden und in welchem Grad sie verletzt werden, sondern nach Maßgabe dessen, wie viel gemeinsame Interessen man mit einem anderen Land hat. Also eine Menschenrechtsverletzung in Saudi-Arabien etwa wird weniger deutlich hervorgestrichen oder weniger deutlich kritisiert oder gar nicht kritisiert, unabhängig davon, ob es sich dem Grad nach um eine starke oder schwache Verletzung handelt, einfach deshalb, weil die Interessen des Öllieferanten und des Ölkonsumenten gewisse Themen, sagen wir, hintanstellen lassen. Also das ist eine zweite Inkonsistenz, dass diese Menschenrechtsideen ja gar nicht so wirklich konsequent durchgeführt werden. Eine dritte Inkonsistenz ist wieder so ähnlich wie das Vatikan-Beispiel, die ist aber noch fiktiver sozusagen, das ist gar nicht von dieser Welt. Eine dritte Inkonsistenz, trotzdem möchte ich sie Ihnen zur Überlegung geben, besteht darin, dass wir ein Kodex quasi haben, eine Erklärung der Vereinten Nationen aus 1948, und dass wir dann Nachfolgekonventionen und Texte haben über Menschenrechte, internationale Texte, die eine Vielzahl von Rechten als Menschenrechte deklarieren, wovon insbesondere drei verschiedene Gruppen unterschieden werden können. Einerseits Rechte, die einem Individuum zugesprochen werden, wie zum Beispiel das Recht auf Religionsfreiheit. Zweitens Rechte, die sozusagen aus der sozialen, soziale Rechte sind, wie zum Beispiel das Recht auf die Versorgung, medizinische Versorgung oder auf das Recht auf Bildung, das Recht auf Arbeit und den Schutz vor Arbeitslosigkeit, wie das 1948 hieß. Das wäre die zweite Gruppe, soziale Rechte. Und dritte Gruppe wäre Rechte, die einer Kultur oder einem Volk zukommen. Also das sind diese sogenannte dritte Generation, man spricht von drei Generationen von Menschenrechten in der Literatur. Die dritte während diese kulturellen Rechte, die eigentlich erst 1993 war, die Konferenz, glaube ich, bei der Internationalen Menschenrechtskonferenz in Wien damals erklärt oder niedergelegt wurden und verschwindende Realität besitzen. Nun, ich habe vorhin gesagt, dass wenn man Menschenrechte durchsetzen will, international, dass das sehr unterschiedliche Vorgangsweisen immer wieder nach sich zieht, aber eine der Vorgangsweisen ist auch die Denkbarkeit einer militärischen Intervention. Also die sogenannte humanitäre Intervention ist eine Option, die auch durchaus schon bei einigen militärischen Aktionen des späten 20. Jahrhunderts oder dieses Jahrhunderts auch in Erwägung gezogen oder auch tatsächlich durchgeführt wurde. Eine militärische Intervention, zum Beispiel im Jugoslawien-Konflikt, gab es dieser Art auch mit der Begründung, die Menschenrechtsverletzungen zu reduzieren oder Menschenrechte durchzusetzen. Also militärische Intervention ist eine extreme Option. Und nun bitte ich Sie zu überlegen, ob so eine militärische Intervention denkbar ist oder auch nur argumentierbar wäre, vorstellbar wäre, für die Durchsetzung des Rechts auf Arbeit und den Schutz vor Arbeitslosigkeit oder jemals gewesen wäre. Also ich habe im Buch das als Beispiel genannt, glaube ich. Ja, da habe ich als Beispiel das genannt. Aber das ist so ein Beispiel, das man nur aussprechen muss, um sofort darauf hingewiesen zu werden, wie naiv und wie abseitig so eine Überlegung ist. Ich meine das aber ernst. Wenn militärische Intervention, humanitäre Intervention ein denkbares Mittel ist zur Durchsetzung von Menschenrechten, dann muss gefragt werden, ob das nicht denkbar ist für alle Menschenrechte, die man tatsächlich vertritt oder die man tatsächlich für begründbar hält. Für alle und nicht nur für einige. Also ob so etwas denkbar ist. Ich habe da geschrieben, wäre es nicht folgerichtig gewesen, wenn die Länder des Warschauer Pakts vor 1989, also bevor sie sich aufgelöst haben als Pakt, eine Intervention in Westeuropa zur Durchsetzung des allgemeinen Menschenrechts auf Arbeit zu rechtfertigen versucht hätten. Das ist nie geschehen. Das klingt auch irgendwie absurd, aber man muss sich wirklich die Frage stellen, warum eigentlich? Also warum ist es absurd, wenn die Menschenrechte insgesamt universell gelten sollen und auch begründbar sind, dann müsste man das eigentlich erwarten können. Ich habe ein zweites Beispiel im Buch nicht hineingeschrieben, das noch absurder wahrscheinlich geklungen hätte, aber das ich für genauso überlegenswert halte und das daraus folgt, dass eben der Begriff des Menschen kulturell nicht überall gleich ist. Hier bei diesem Beispiel mit dem Warschauer Pakt, da ist ja sozusagen das Menschenbild mehr oder weniger das Gleiche. Wäre in beiden Systemen mehr oder weniger das Gleiche. Aber wenn man sich etwa, wenn man denkt, dass ein Menschenbild, wie das in Afrika mit dem Muntu-Gedanken verbunden ist oder auch im Chinesischen, im Konfuzianischen mit dem Zusammenhalt der Generationen verbunden ist, dann, wenn ein Menschenbild sozusagen implizit die These enthält, dass Menschen das Recht haben, die Pflicht haben, miteinander zu leben in allen Generationen, dann ist die Trennung der Lebensstufen, wie sie sich in den Industrieländern seit 300 Jahren, seit den holländischen Armen- oder Altenhäusern des 17. Jahrhunderts immer mehr entwickelt hat, dann ist diese Trennung in Generationen, in Lebensphasen unmenschlich. Also dann widerspricht das einem Recht des Menschen, sozusagen in Großfamilien zu leben. Ja? Das ist durchaus ein konfuzianischer Gedanke und es ist auch ein Gedanke, der mit dem afrikanischen Muntu-Begriff sehr eng zusammenhängt. Aber denken Sie einmal, ob es irgendjemandem einleuchten würde oder gerechtfertigt erscheinen würde, dass eine vereinigte panafrikanische chinesische Armee mit der Begründung, jetzt alle alten Häuser, Altersheime und ähnlichen Institutionen in den westlichen Industrieländern aufzuheben und abzuschaffen, eine militärische Intervention in den USA und in Kanada und in den Metropolen dieser Industriewelt und in Europa durchführen würde. Das ist vollkommen absurd. Klingt vollkommen abseitig, gebe ich zu. Aber man muss sich das theoretisch überlegen und da klingt es nicht vollkommen abseitig, sondern man muss, da würde ich auch wieder auf Hohensteins Regel zurückgreifen, dieses Vos quoque und nos quoque, was man bei den anderen als absurd feststellt, könnte auch eine Parallele haben im eigenen und Inkonsistenzen der eigenen Tradition könnten genauso absurd sein, selbst wenn sie praktiziert werden. Einschnitt, ich gehe zu einem neuen Punkt über, haben Sie dazu Fragen? Das waren ja nur Gedankenbeispiele. Aber ich sage Ihnen offen, ich habe einige Vorträge gehört im Laufe der Jahre, auch auf wirklich hohem Niveau, die das Recht auf humanitäre Intervention verteidigt haben. Und ich habe immer wieder solche Überlegungen auch als Einwände, die sind aber immer vollkommen als lächerlich abgetan worden, gebe ich zu. Sie sind ja in gewisser Weise auch ganz lächerlich, meine lächerlich im Sinn von ganz realitätsfremd, aber die Rechtfertigungen der humanitären Intervention nur für bestimmte Rechte, nur für ganz bestimmte, die geht gleichzeitig, die geht einher mit dem großen Appell an alle Menschenrechte, an Menschenrechte überhaupt. Und dieser Appell ist häufig hohl.
Ich glaube, man sollte das humanitäre Interventionsrecht mit dem Recht des Individuums auf Notwehr vergleichen. Wenn Ihnen jemand die Brieftasche klaut, dürfen Sie ihn nicht erschießen. Während wenn jemand Ihr Leben bedroht, dann dürfen Sie sich mit angemessener Gewalt dagegen wehren. Das heißt also in meinen Augen, dass das humanitäre Interventionsrecht dann, wenn überhaupt, greifen kann, wenn die Existenz von Menschen bedroht ist. Und das war sie im Kosovo einwandfrei. Nicht aber, wenn, ich weiß es nicht, mir ihre Lebensform nicht passt und ich kann sie auch nicht, wie gesagt, mit Waffengewalt zwingen, dass sie also einen Asylanten in ihrer Wohnung aufnehmen.
Ja, ja, die haben Sie schon recht. Also das wenn man es mit Notwehr, also wenn man es mit der Notwehr gleichsetzt, dann sind natürlich die, dann sind die Altenheime nicht lebensbedrohend, es ist nicht eine Notwehrsituation. Aber es ist ja nicht nur so. Also man hat es ja, also der Kosovo ist schon, also Serbien, das war schon das Argument. Aber die...
Mali jetzt.
Da ist es schon zweifelhafter. Also im Übrigen ist es immer ein bisschen, also im Detail, was eigentlich in Mali... ist es wirklich die Vernichtung von Leben, die man da konterkarieren will, oder es ist ein anderes Staatssystem oder ein anderes Gesellschaftssystem.
Ja, Mali hat zumindest einmal kein Öl wie der Irak, also da scheidet einmal diese Motivation schon aus.
Ja, auch Serbien hat kein Öl gehabt, also das wäre nicht der Punkt.
Ich kann Mali nicht aus Reiche beurteilen, ich weiß mit Mühe und Not seit 14 Tagen, wo der Stadt liegt.
Nein, das weiß ich schon, eigentlich schon ziemlich lang, wo Mali liegt, aber aus anderem Grund. Aber die, bei Mali scheint es, also so, bis ja zumindest was gemeldet ist, was so in den Medien darüber zu erfahren ist, ist keine Notwehrsituation. In dem Sinn, dass massenhafte Menschenleben in Gefahr wären. Aber.
Ja, ich sehe man nur muss die Regierung. Wenn ich keine Notwehrsituation habe, dann
würden sie es auch ausschließen. Ja, aber das ist nicht generell so. Das ist nicht generell.
Welcher Zahl von Menschen, die in irgendeiner Weise bedroht sind, ist eine humanitäre Intervention gerechtfertigt?
Auch das, ja.
Ist das schon für einen gerechtfertigt?
Ja.
Oder
na, bei einem. Ja, ja, richtig, ja. Ja, natürlich. Ab welcher Zahl? Also das ist dann mal wirklich eine zynische Sache auch, die man da ins Gespräch bringt. Oder ist sie auch gerechtfertigt? Wäre sie zum Beispiel gerechtfertigt, wenn, sagen wir mal, angenommen, es gäbe irgendwelche strukturellen Verhältnisse und Regelungen, zum Beispiel auch Rohstoffpreisregelungen und ähnliches, in der heutigen industrialisierten globalen Welt, die, sagen wir angenommen, mitverantwortlich wären für den Hungertod in the long run, jetzt nicht von heute auf morgen, sondern über längere Zeit, für den Hungertod oder das Elend von vielen Menschen in anderen Regionen der Welt. Angenommen. Ja? Nein, nur angenommen. Es gäbe so etwas. Und man hätte angenommen wiederum anderswo Alternativen dazu und wüsste bessere Regelung der globalen Welt. Wäre das eine Notwehrsituation? Wahrscheinlich schon. Das wäre ja, dann, ja wenn man das
Schweizer,
so...
Wie heißt er denn, der gesagt hat?
Der Ziegler, ja.
Ja. Der gesagt hat, die Verhungerten werden vom Westen ermordet.
Das ist Zieglers Ausdrucksweise. Und wenn er da recht hat, die Hungernden werden vom Westen ermordet. Also wenn er
von
das
uns, glaube ich, hat er sogar gesagt.
Oder von uns ermordet.
Kannibalistisches Wirtschaftssystem.
Kannibalistisches Wirtschaftssystem. Wir fressen eigentlich. Also gut, ich habe als Kind, das war mein Weltbild, es gibt in Afrika Menschenfresser, ja. Es gibt in Afrika Kannibalismus immer noch, ja, und so. Und später habe ich dann Kollegen getroffen aus Afrika, deren Weltbild war das auch, aber umgekehrt. Also ein Kollege hat mir mal erzählt, was mich damals eigentlich relativ erschüttert hat, darüber, was afrikanische Mütter ihren Kindern für falsche Dinge erzählen, habe ich ihm gesagt, er hat mir erzählt, er ist auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen, so wie ich, aber nicht in den Alpen, sondern im heutigen Kongo, damaligen Zaire. Da ist er aufgewachsen und da wurde er immer wieder gemahnt und gewarnt auch vor den Weißen, denn die entführen und fressen Kinder. Ja? Also die Europäer fressen Kinder. Das war ein ganz deutliches Kindheitsbewusstsein von ihm, so wie bei mir umgekehrt. Mit gewissem Recht auch. Ich habe diese Geschichte von den europäischen Kannibalen auch später noch, auch in Lateinamerika und anderen Orten gehört. Auch in Hinsicht, ja, die Industrieländer brauchen ja zum Beispiel unsere Organspenden. Ja. Und woher und wie diese Organspenden oder diese Organe gespendet werden, das, und nicht erst die Organe, sondern auch das Blut etc. Sie sind Blutsauger oder wörtlich, so und nicht irgendwie metaphorisch. Oder Ziegler sagt, aber ich habe vorhin sehr hypothetisch angefangen. Ich habe nur gesagt, denken wir uns, es wäre so.
Vielleicht zu diesem afrikanischen Weltbild dazu, dass natürlich kolonialen Länder, das habe ich gesucht, dass da natürlich einiges, glaube ich, auch an Erlebnissen sich weiter multipliziert hat dann in den Erzählungen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ja. Und auch meine Großmutter hat auch solche Erlebnisse nicht, aber halt solche Bilder gehabt und im Kalender war es und so weiter.
Die Belgier im Kongo, die waren ja besonders unter
Anführungszeichen. Das ist ja eine, es gibt grauenhafte Geschichten, denen man da immer wieder begegnet, aber die Geschichte, die nicht so grauenhaft ausschaut, nämlich wir brauchen immer noch viel Papier, aber unsere Flüsse werden nicht mehr von den Papierfabriken verunreinigt. Die Lavant führt wieder Fische im südlichen Kärnten, was sie vor 40 Jahren nicht mehr getan hat. Auch die Salzach bei Hallein ist wieder halbwegs sauber. Also wir verbrauchen schon viel Papier, aber die Flüsse oder das, was zur Papiererzeugung notwendig ist, die Verunreinigung ist anderswo. Also die sehen wir jetzt nicht mehr bei uns sozusagen. Ist das ein System zur Heilung des Globus oder sind das dann die allgemeinen Rechte, die wir da verbreiten, faktisch, oder ist es doch ein Unrechtssystem? Und da wäre dann das Notwehrargument unter Umständen auch wieder einschlägig. Nicht? Und dann wäre eine nicht existierende Armee der Hungernden sozusagen, ja, die da Ordnung schafft auf der Welt, auch eine humanitäre Intervention. Aber so etwas ist, an so etwas muss man gar nicht denken, faktisch. Ich habe nur Inkonsistenzen der Praxis nennen wollen.
Juristisch gesehen ist das keine Notwehr, sondern eine Nothilfe, weil also in einer humanitären Intervention ein anderer angreift und mich selbst als Betroffener nicht so angreift. Mhm. Wollte ich nur sagen.
Mhm. Nicht Notwehr, sondern Nothilfe.
Ja, dritten Hilfe ist
noch. Aha. Ja, aber es ist glaube ich, egal zwischen Ihnen beiden. Beide haben Sie jetzt juristische Unterscheidung. Und Sie haben gesagt, man muss es parallel setzen zur Notwehr des Individuums. Und das wäre dann sozusagen richtiger benannt als Nothilfe. Ja, gut. Ich gehe jetzt zur mehr theoretischen Sache, wo es wieder akademischer wird und nicht so dramatisch ist, sozusagen. Es gibt einen Einwand gegen die Allgemeingültigkeit von Menschenrechtsideen, der in vierfacher Form immer wieder auftritt, und zwar darauf zurückgeht, dass man sagt, die Menschenrechtsideen sind ein Produkt der westlichen liberalen Denktradition. Also diese Texte der UNO-Erklärung und so weiter sind aus der okzidentalen Kultur entstanden und zu erklären, und darum können sie gar nicht universell gültig sein. Das ist dann die Folge. Aber zunächst einmal in vierfacher Form tritt das Argument auf. Erstes wird da behauptet, dass menschenrechtliche Normen primär oder ausschließlich das Produkt der okzidentalen Kultur sein. Also ich verwende jetzt immer den Konjunktiv, und zwar absichtlich, bei jeder dieser vier Thesen. Die zweite Behauptung ist, dass diese Normen nur mit einer bestimmten Konzeption des Menschen verträglich seien, mit einem bestimmten Menschenbild verträglich seien. Bei Dingen dieser Art habe ich auch schon hingewiesen. Die dritte Behauptung ist, dass diese entsprechende Konzeption des Menschen innerhalb der okzidentalen Kultur vorherrschend sei. oder die einzige, aber vorherrschend jedenfalls sei. Dieses Menschenbild ist das der okzidentalen Kultur. Und die vierte These, das ist eigentlich dann die, die die anderen erst irgendwie schwierig macht, zu argumentieren. Viertens, dass ein regional entwickeltes Menschenbild nicht universalisierbar ist. Also dieses in Europa entwickelte Menschenbild ist nicht universalisierbar. Es kann nicht universell anerkannt werden und Normen, die auf diesem Menschenbild aufbauen, können daher keine Allgemeingültigkeit haben, sondern nur Gültigkeit für Menschen der jeweiligen regionalen Tradition. Es sind vier Thesen sozusagen. Ich gehe sie jetzt eine nach der anderen kurz durch. Zur ersten These. Menschenrechtsideen gibt es nur in der okzidentalen Tradition. Es liegt auf der Hand und ist kein Geheimnis, dass Deklarationen, quasi juristische oder auch juristische Texte sozusagen, die Menschenrechte betreffen, in Europa und in den USA zuerst entstanden sind. Das liegt auf der Hand. Die ersten Texte, die so etwas deklariert haben, wie alle Menschen haben dieses und dieses und jenes als Grundrecht von Geburt. Diese ersten Texte sind im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts festzustellen. Und das ist noch 1746 die Virginia Bill of Rights der neuen unabhängig sich erklärten englischen Kolonien in Nordamerika und 1789 die Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, also die Erklärung der Rechte de l'homme. Ich tue mich da jetzt schwer, das zu übersetzen. L'homme heißt auf Französisch Mensch, aber l'homme heißt auf Französisch auch Mann. Und es gibt sofort eigentlich eine Déclaration des droits des femmes von Olympe de Gouges, die dann zwei Jahre später auf der Guillotine gestorben ist. Die Olympe de Gouges, auch ihre Deklaration, hat ein trauriges Schicksal, aber das ist übrigens eine interessante Sache nebenbei. Wie weit sind die Déclaration des droits de l'homme tatsächlich Erklärung von Männerrechten? Und wie weit sind sie noch weitergehend gefragt, Erklärung der Rechte von weißen Männern? Da ist Haiti, wäre Haiti zu studieren. Aber das ist eine andere, ich gehe nicht so ins Detail. Also diese ersten Texte, die Virginia Bill of Rights und die Déclaration des droits de l'homme, sind natürlich in okzidentaler Tradition. Aber dazu muss man zwei Dinge sagen. Erstens, sie sind nicht in der Fortsetzung einer Generalgeschichte, einer sagen wir, generellen Geschichte der europäischen Menschheit, Menschen, des europäischen Menschenbildes oder der europäischen Staatsphilosophie entstanden, sondern im Widerstand dagegen. Also sie sind das Ergebnis einer Widerstandsgeschichte der Neuzeit gegen totalitäre Faktoren oder Instanzen dieses Kontinents. Sie sind also nicht automatisch aus der okzidentalen Tradition heraus zu erklären. Zweite Frage dazu, ob das nur okzidental ist. Es gibt vieles in diesen Menschenrechtsideen, in diesen Menschenrechtsdeklarationen, was es explizit und implizit in anderen Regionen und Kulturen schon früher gegeben hat. Also ein eklatantes Beispiel ist ja die Denk- und Religionsfreiheit immer gewesen, auch in den Diskursen. Und da gibt es eigentlich nicht in Europa die frühesten Beispiele, nicht im Zusammenhang mit dem Christentum die frühesten Beispiele, dass man so etwas institutionalisiert hat, eine allgemeine Denkfreiheit oder Religionsfreiheit institutionalisiert hat, sondern in anderen Regionen hat das stattgefunden. Und zwar also wenigstens zwei eklatante Fälle möchte ich nennen. Das eine ist der Fall des buddhistischen Kaisers von Indien, Ashoka. Das ist drittes vorchristliches Jahrhundert. Ashoka, der hat auch Eroberungsfeldzüge geführt, etc. Aber er hat auch an den Grenzen seines Reiches so Säulen aufstellen lassen, wo eingemeißelt war, was jetzt hinter der Säule, also im Reich des Ashoka, grundsätzlich gilt. Und etwas, was da zu gelten hatte, war, dass niemand wegen seiner Denkweise oder seiner Religion diskriminiert werden dürfe. Also Ashoka hat tatsächlich so eine Art Toleranz-Edikt nicht nur erlassen, sondern eine Toleranzpolizei eingesetzt. Wie die genau funktioniert hat, weiß man im Detail nicht, aber es gab staatlich verordnete Religionsvielfalt zum Beispiel. Das war wahrscheinlich der historisch erste Fall. Historisch der zweite Fall dürfte wohl der mekkanische Koran sein, also die frühen Suren des Koran, in denen von einer Religionstoleranz, von einer verpflichtenden Toleranz die Rede ist. Das ist in Medina dann offenbar nicht mehr so ganz gewesen, aber in Mekka schon, die von einer verpflichtenden Religionstoleranz die Rede ist, die man üben müsse gegenüber den Menschen des Buches. Also nicht generell für alle Andersreligiösen oder alle Andersdenkenden, aber für einige. Und so etwas gab es eigentlich in keinem christlichen oder jüdischen Dokument, das vergleichbar mit dem Koran wäre. Und es hat auch nicht bewirkt, dass der Islam in seiner politischen Realität immer besonders tolerant gewesen wäre, das nicht. Aber es gibt dieses Toleranzgebot im Islam ganz von Beginn an, explizit. Also du musst die Menschen des Buches, die müssen toleriert werden. Und wer sind die Menschen des Buches? Das sind die Christen, die Juden und die Sabäer. Also die Sabäer sind weniger bekannt heute. Darauf will ich jetzt nur hinweisen, dass es zum Beispiel in diesem Bereich auch aus ganz anderen Kontexten frühe und andere Denkentwicklungen gegeben hat. Das ist keine okzidentale Erfindung, natürlich. Es ist aber etwas anderes, ob man solche Toleranzedikte erlässt, denn die kann man auch wieder aufheben, also nicht im Koran, denn der ist ja dann sakrosankt, aber man kann sie unterschiedlich interpretieren, oder ob man den Artikel 18 der UNO-Deklaration unterzeichnet, der vollständige Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit für jedes Individuum deklariert, wenn auch nicht sanktioniert, noch irgendwie sanktionsfähig macht. Also haben wir es vielleicht doch mit Ideen zu tun, die sehr okzidental sind. Nun, der erste Artikel von 1948, die UNO-Deklaration lautet, im Buch habe ich den zitiert auf Seite 171, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Punkt. Das ist der Generalartikel sozusagen, der den Menschen betrifft und kein bestimmtes Recht, sondern was der Mensch ist und sein soll zueinander. Gut. Und das sind natürlich geradezu überschüssig sagen da manche Autoren, moralphilosophisch Überschuss. Ein Überschuss ist da drin, da ist vom Gewissen die Rede. Es ist ein Vernunft und Freiheit und Gewissen und Würde und Rechten und der Geist der Brüderlichkeit. Also das ist eine stoisch-kantische, das strotzt vor Pathos und auch christlichem und okzidentalem Idealismus sozusagen. Man wird trotzdem stutzig, wenn man erfährt, dass dieses Wort Gewissen zunächst nicht drin war im Entwurf. Also der erste Entwurf dieses Artikels hat das Wort Gewissen nicht enthalten und auch nicht den Geist der Brüderlichkeit, sondern nur Vernunft und Freiheit und Würde, allgemein gleiche Würde, so wie auch schon in Virginia Bill of Rights. Wie ist das Wort Gewissen hineingekommen? Also die meisten, glaube ich, in Europa, die das lesen oder vorgelesen bekommen, denken irgendwie an so etwas wie das christliche Gewissen. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn Sie da Gewissen hören, denken Sie vermutlich auch so an etwas wie das christliche Gewissen, dass man verantwortlich ist für das, was man tut, und dass dieses Gewissen eine Instanz ist, die eine von Gott gegeben irgendwie eine Instanz ist, auch Gott gegenüber. Das war es aber nicht, warum das Wort drinsteht. Es hat überhaupt keine christliche Bedeutung, sondern eine chinesische, eine konfuzianische. Und da bedeutet es etwas anderes. Nämlich, das geht aus den Protokollen deutlich hervor, dass ausgerechnet der Vertreter Chinas damals, also das ist jenes China, das in Taiwan weiter existiert, also das war die Zeit des Bürgerkriegs, das Ende des Bürgerkriegs in China, der Vertreter Chinas, würden wir heute sagen, war aus Taiwan, obwohl er noch nicht in Taiwan war damals. Dieser Vertreter Chinas hat darauf beharrt, das muss drinstehen, so etwas muss drinstehen in der allgemeinen Beschreibung des ersten Artikels. Da darf nicht nur von der Freiheit und der Vernunft die Rede sein, sondern da muss das Gewissen drinstehen. Und Gewissen heißt bei Mencius, auf den er sich da immer berufen hat, eine anthropologische, universelle anthropologische Konstante zur Solidarität. Also er hat das Zeichen aufgeschrieben, Ren, das heißt Ren, das ist eines der Zeichen, die ich kann auf Chinesisch, weil sie wirklich so, weil es eben ein so einfaches ist. Also kompliziertere kann ich nicht, will ich damit sagen. Aber Ren ist auch ein sehr sprechendes Zeichen. Das ist der Mensch und das Zwei-Zeichen. Ren bedeutet, der Mensch ist ein soziales Wesen.
Wie heißt das?
Ren. Also irgendwie, ich kann sie auch nicht aussprechen. Aber umschrieben wird immer so Ren. Und das hat eben, es besteht aus zwei Wurzeln, dem Menschen und der zusammen dieses Zeichen. Das heißt Mensch. Auf Konfuzianisch heißt das Mensch. Ren. Und da hat er mir gesagt, das muss drin sein. Der Mensch ist kein Individuum, kein bloßes Subjekt, sondern das hat der Mencius ja bewiesen. Und Mencius hat wirklich Anstrengungen unternommen, dieser Klassiker des Konfuzianismus, das zu beweisen, also nicht nur zu behaupten, sondern auch zu beweisen, dass Menschen von Natur irgendwie sozial sind. Also zumindest dieses Gewissen und einige andere Dinge in diesen Texten auch sind jedenfalls nicht ausschließlich okzidental. Aber der Überhang natürlich ist an okzidentalem Gedankengut ist nicht zu übersehen. Also so viel zum ersten Punkt. Zweiter Punkt, oder zweite These war, Menschenrechtsnormen sind nur mit einer bestimmten Idee vom Menschen verträglich und diese wiederum ist ausschließlich okzidental. Was ist diese Idee vom Menschen? Das hat Chantal Mouffe öfter zusammenfassend diese Idee, diese okzidentale Idee vom Menschen, sie spricht von einem wohlbekannten Set von Aussagen, so charakterisiert, dass er sagt, das ist diese Idee vom Menschen, die folgende Merkmale hat. Es gibt eine universelle menschliche Natur, die mit rationalen Mitteln erkennbar ist. Das ist ein Merkmal. Zweites Merkmal, die menschliche Natur ist wesentlich verschieden und höher stehend als die gesamte übrige Wirklichkeit. Also der Mensch ist ein höheres Wesen als alle andere Wirklichkeit. Drittes Charakteristikum, das Individuum hat eine absolute und nicht reduzierbare Würde gegen die Gesellschaft und den Staat, also der Individualismus. Und viertes Charakteristikum, die Autonomie des Individuums erfordert die Organisation der Gesellschaft in einer nicht-hierarchischen Weise. Also das Ideal der Demokratie, ja? In einer nicht-hierarchischen Weise. Das sei sozusagen der Kern dieses okzidentalen Menschenbilds. Und da kann man nun ins Detail gehen. Was ich jetzt nicht mehr tue, aber das können Sie auch nachlesen. Ein bisschen im Buch gehe ich da ins Detail. Nämlich indem er fragt, ist das so? Also ist das sozusagen das Menschenbild, das im Okzident tatsächlich unsere Gesellschaftsordnungen bestimmt? Und, oder muss man da nicht auch seine Zweifel haben? Das ist auch die vierte, oder die dritte Behauptung, das waren jetzt die ersten beiden. Die dritte Behauptung war, die herrschende okzidentale Idee vom Menschen ist die von einem autonomen Subjekt. Das bezweifle ich, aber das bezweifeln eigentlich viele in der europäischen Geistesgeschichte, das autonome Subjekt. Ich zitiere einen einzigen, Sigmund Freud, das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Oder ich zitiere auch noch Karl Marx, der von einem Maulwurf spricht, der eigentlich unterirdisch alle die Dinge bewirkt, von denen wir glauben, sie werden von Menschen sichtlich bewirkt. Und diesen unterirdisch wirkenden Maulwurf, der ist nicht das autonome Subjekt, sondern etwas anderes. Ich gehe zum letzten Punkt. Das ist eigentlich der philosophisch wirklich entscheidende Punkt, dieser letzte. Können regional entwickelte Normen universelle Gültigkeit erlangen? Ich habe das im Buch an drei Diskussionsstrategien versucht zu erläutern und alle drei auf islamische Texte bezogen. Oder auf islamische Autoren bezogen. Also wenn man von regional entwickelten Normen ausgeht, man sagt, in einer bestimmten Region oder in einer bestimmten Kultur werden diese oder jene Normen begründet oder befolgt, dann kann man sagen, es gibt eine Möglichkeit, wenn man auf andere Regionen, andere Kulturen stößt, die man fundamentalistisch oder separativ nennen kann, nämlich es gibt keine überregional, überkulturelle Gültigkeit und entsprechend auch keine Diskurse untereinander. Beispiele dafür finden wir im Zusammenhang mit Menschenrechtsdiskursen. Ich habe da eine eher fundamentalistische Zeitschrift zitiert, weil das so deutlich selten zu lesen ist, wo ich eben die Aussage gefunden habe, dass folgendes, die Bezugnahme auf andere Quellen als die des Islam und somit auch auf andere Kulturen, die sich in ihrer Grundlage, Zielsetzung und Vorstellung vom Leben grundsätzlich von der islamischen Kultur unterscheiden, ist unter keinen Umständen erlaubt. Also das ist eine Absage gegen jeden interkulturellen Diskurs, und da braucht man dann gar nicht weiter zu fragen, ob eine, sagen wir, Universalisierbarkeit möglich ist, sondern da gibt es nur den Krieg, zumindest den Krieg der, nicht einmal den Krieg der Argumente, sondern die Verweigerung von Argumentation. Also diese Position gibt es, und man findet sie auch nicht nur bei islamischen Autoren. Findet sie im Übrigen tendenziell in jeder Kultur, auch diese Reaktion. Es gibt eine zweite Möglichkeit, und dazu habe ich die Kairoer Deklaration der Menschenrechte im Islam zitiert, und ich habe nur diesen Artikel 25 herausgenommen im Zitat, und das ist eine gewisse Unfairness der Deklaration gegenüber. Letzthin, wie ich vor zwei Wochen darüber gesprochen habe, war mir das Datum nicht ganz präsent. Das war 1990, wo diese Kairoer Deklaration der Menschenrechte im Islam veröffentlicht wurde. Und ich habe Ihnen vor zwei Wochen schon schon ein bisschen was vom Inhalt gesagt. Es gibt eben auch die Individualrechte und auch die Sozialrechte sehr ähnlich in dieser Kairoer Deklaration wie in der UNO-Deklaration. Aber der letzte, der allerletzte Artikel, der Artikel 25 lautet in Kairo: The Islamic Sharia is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this declaration. Also die Scharia sei die einzige Quelle, die einzige Bezugsquelle für die Interpretation und Erklärung dieser Artikel. Ich habe vor zwei Wochen das auch schon erwähnt. Jetzt kann man sagen, und westliche Autoren, wenn sie diese Kairoer Deklaration oder andere islamische Deklarationen, die es gibt, überhaupt in Erwägung ziehen, verweisen ständig auf diesen Artikel 25 und sagen dann, naja, dann ist ja eigentlich eh schon klar, dass das eine rein religiöse oder ideologische Deklaration ist. Aber das scheint mir nicht so. Also dieser Artikel 25, und zwar so auch, wie er in Streitfällen, die es ja gibt, auch im Islam, behandelt wird, hat zumindest zwei Dinge, beinhaltet zwei Dinge, die nicht so erscheinen lassen, wie die erste, der Gesprächsverweigerung, die sie vorhin zitierte. Nämlich einerseits, es gibt verschiedene Rechtsschulen. Es gibt vier klassische islamische Rechtsschulen, alle vier vertreten die Scharia oder interpretieren die Scharia. Scharia ist ein allgemeiner Ausdruck für diese Rechtstradition, aber die vier Rechtsschulen sind ziemlich verschieden, also besonders im zivilrechtlichen Bereich, durchaus verschieden. Also das sind, und das ist auch ein Bereich der Gleichstellung oder Nichtgleichstellung der Geschlechter etc., der auch die Menschenrechtsthematik oder einige Artikel der Menschenrechte berührt eindeutig. Also das ist einmal nicht etwas vollständig Geschlossenes und Einheitliches, was da mit Scharia angesprochen wird. Und das Zweite ist, dass in der Praxis ja immer auch angewandt wird, sozusagen dieser Artikel, auf den Bezug genommen wird, indem man sagt, man muss das kennen. Der Referenzpunkt ist die Scharia. In der Scharia bereits sind diese Rechte auch nicht so kodifiziert, aber vorhanden. Also man muss die Scharia kennen, um diese einzelnen Punkte, in denen irgendeine Entscheidung zu treffen oder zu bewerten. Und das scheint mir gerechtfertigt, schlicht gerechtfertigt. Man muss nämlich bei jedem vergleichbaren Text das Bezugssystem kennen. Man muss auch bei der Konvention des Europarats wissen, was Demokratie heißt oder was eine demokratische Grundordnung ist. dass es dort genauso häufig verwendet wie das Wort Scharia da in den islamischen Texten. Also das scheint mir eine eindeutige, gerechtfertigte Sache zu sein. Und eine dritte Strategie gibt es auch noch. Also es gibt einerseits so eine Gesprächsverweigerung, wie ich es zunächst zitiert habe. Dann gibt es diese Möglichkeit, dass man sagt, wir stellen das explizit dar, aber wir berufen uns auf ein eigenes Rechtssystem. Und dann gibt es drittens natürlich Argumentationen, die quasi empirisch oder überhaupt empirisch sind und die daher auch empirisch entscheidbar sind. Also die sich auf eine Wissenschaft stützen. Und die kann man dann kritisieren oder akzeptieren, entsprechend den Daten, die zugrunde liegen. Wenn ein Autor schreibt, ein Autor aus dem Iran schreibt, weil das Ziel des Islam feste Ehen sind, wieder ein Beispiel aus dem Islam, habe alle drei davon genommen, werden im Interesse dieser Zielsetzung bestimmte Freiheiten ausgeschlossen. Außer in ganz außergewöhnlichen Fällen erhält der Mann allein das Scheidungsrecht. Das geschieht, um die wohlverstandenen Interessen der Frau zu schützen und sie davor zu bewahren, Opfer ihrer Leidenschaft zu werden. Also nur die Frauen werden Opfer ihrer Leidenschaft und deswegen oder sind in Gefahr, Opfer ihrer Leidenschaft zu werden. Bei Männern ist das nicht der Fall. Und darum sollen sie auch nicht das Recht auf Scheidung haben, sondern die Männer. Das stellt er fest. Das ist eine Norm. Und dann aber will er die Norm begründen. Und er begründet sie, indem er Dinge sagt, die man wissenschaftlich überprüfen könnte. Also die eigentlich irgendwie überprüfbar sein müssten und nach seiner Auffassung auch überprüfbar sind. Und das kann man dann, da kann man dann tatsächlich diskutieren. Ich meine, da kann man dann wirklich argumentieren, weil er sich ja da nicht auf den Koran stützt oder auf irgendeine ähnlich heilige Tradition, sondern auf die Wissenschaft. Er schreibt zwar ein bisschen metaphorisch, aber immerhin kann man das in eine wissenschaftliche Fragestellung übersetzen und dann überprüfen. Er schreibt nämlich, in Anbetracht der geistigen Anfälligkeit der Frau, also das kann man ja überprüfen, ob die Geschlechter unterschiedlich geistig anfällig sind, darüber gibt es ja auch wirklich Studien, ja, wird ihr nicht die Vollmacht gewährt, ein gemeinsames Leben zu beenden, also die Scheidung einzureichen. Und das macht er dann noch mit einer These deutlich und die scheint mir eindeutig übersetzbar in eine wissenschaftlich überprüfbare These. Sie ist noch keine wissenschaftliche Hypothese, so wie sie formuliert ist, aber sie ist übersetzbar, glaube ich. Sie lautet, bei Entscheidungen der Männer hat der Kopf Vorrang, bei der Frau das Herz. Jetzt kann man das gefühlsmäßig einschätzen, wie man will, ob einem das einleuchtet, aber man könnte das auch überprüfbar machen. Also das ist etwas, was zum Beispiel in der Diskussion um die Ethik, die feministische Ethik, ebenfalls immer wieder, von Gilligan etwa, vollkommen abseits islamischer Fragestellungen, tatsächlich behauptet worden ist, es gibt so etwas wie eine weibliche Ethik und eine männliche Ethik und so, und das ist ja eine sehr umstrittene Sache immer gewesen, also das kann man auch, da gibt es tatsächlich dann auch Studien, da kann man argumentieren, also ich meine, obwohl die alle drei, die ich jetzt genannt habe, inhaltlich vielleicht übereinstimmen, gar nicht sich unterscheiden, so unterscheiden sie sich hinsichtlich der Strategie des Argumentierens, die sie einschlagen. Und ich will damit sagen, dass es in jeder Richtung oder in jeder Kultur solche unterschiedliche Strategien gibt und die soll man aufgreifen. Also zumindest solche, wie ich sie jetzt zuletzt genannt habe. Das ist jetzt kein sehr beeindruckender Abschluss eines Semesters oder einer Vorlesung, scheint mir. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen schöne Ferien und alles Gute. Applaus